HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Diskriminierung per Gesetz. Die Abschaffung des Schwulenparagraphen.
Dieser Paragraph 175 wurde mehrere Male geändert und reformiert, bis er heute auf den Tag genau vor 25 Jahren ersatzlos gestrichen worden ist. Wegen dieses Paragraphen sind tausende Menschen verurteilt worden. Viele leiden bis heute darunter und viele kämpfen bis heute um Entschädigung.
Volker Beck erinnert sich gerne an den 11. Juni 1994.
Na, das war für uns eine große Erleichterung und es war ja ein endlos langer Kampf, den Paragraphen 175 und damit die strafrechtliche Kategorie der Homosexualität aus dem deutschen Recht zu bekommen.
Nach 123 Jahren, denn der Paragraph 175, im Volksmund Schwulenparagraph genannt, galt seit der Kaiserzeit. Die Nationalsozialisten verschärften ihn deutlich. Männern, die bei sexuellen Handlungen mit dem gleichen Geschlecht entdeckt wurden, drohten lange Gefängnisstrafen. Während die Bundesrepublik den Paragraphen aus der Nazi-Zeit übernahm, kehrte die DDR zur alten Fassung zurück und schaffte ihn 1968 ab.
Ohne den Fall der Mauer, ohne die Bürgerbewegung in der DDR, weiß ich nicht, ob wir 1994 schon die Streichung des Paragraphen gesehen hätten. Weil er geht ja letztendlich zurück auf gespaltenes Recht im Einigungsvertrag,
sagt der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Beck. Die Politik sah lange keinen Handlungsbedarf. Vor allem die CDU und die Kirchen hätten vor dem Laster und der Sünde gewarnt, sagt Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands.
Da braucht man Paragraph 175 als Damm dafür. Bis 1969 war sozusagen der sittliche Verfall des ganzen Volkes, dann die Drohgebärde, die das legitimierte.
1969 beschloss die Große Koalition eine Strafrechtsreform. Homosexualität war keine Straftat mehr, wenn die Männer älter als 21 waren. Die Zahl der Verfahren ging deutlich zurück. 1973 senkt der Gesetzgeber das Schutzalter auf 18.
Und 1980 war tatsächlich die FDP die erste Partei, die gefordert hat, das zu streichen. Und 1985 waren es dann die Grünen, die als erste Partei einen dementsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht haben.
Bis 1994 gab es nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums rund 64.000 Verurteilungen. Es vergehen noch einmal 23 Jahre, bis der Bundestag 2017 die betroffenen Männer einstimmig rehabilitiert. Die Urteile werden aufgehoben. Mögliche Entschädigung 3.000 Euro pro Urteil, 1.000 Euro für jedes Jahr in Haft.
Wir beseitigen heute ein großes Unrecht der deutschen Rechtsgeschichte,
erklärte der damalige Justizminister Heiko Maas. Bis Anfang dieses Monats sind 145 Anträge auf Entschädigung eingegangen. 122 Betroffene haben bislang Geld erhalten. Insgesamt rund 500.000 Euro teilt das Ministerium mit. Dass sich nur so wenige melden, überrascht Volker Beck nicht.
Die meisten sind einfach auch schon gestorben. Es hat einfach auch bei vielen das Leben ruiniert. Und zum anderen wollen manche auch an diesem Kapitel nicht mehr rühren. Dafür muss man auch Verständnis haben.
Seit März können auch nicht verurteilte Homosexuelle eine Entschädigung beantragen. 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr Untersuchungshaft, 500 Euro pro Ermittlungsverfahren. Richtig so, sagt Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband.
Weil auch wenn ich in Untersuchungshaft 3-4 Monate saß, das ja Folgen hatte, die meine berufliche Existenz zerstört haben, mitunter zur Enterbung geführt haben. Deswegen ist es gut, dass der Kreis da erweitert wurde.
Beim Bundesamt für Justiz sind bislang 56 Anträge auf Entschädigung eingegangen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Diskriminierung per Gesetz. Die Abschaffung des Schwulenparagraphen.
Der Paragraph 175 erstellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Heute vor genau 25 Jahren, am 11. Juni 94, wurde dieser sogenannte Schwulenparagraph nach einigen Reformen endgültig abgeschafft. In der ARD-Mediathek finden Sie einen Dokumentarfilm, der vom Hessischen Rundfunk produziert worden ist. Der Titel: Der Schwulenparagraph – Geschichte einer Verfolgung. Mario Giacopuzzi ist Autor des Films. Ich habe mit ihm gesprochen. Du hast für den Dokumentarfilm viele Männer getroffen, die unter dem Paragraphen 175 gelitten haben. Was hat da einen besonders tiefen Eindruck bei dir hinterlassen?
Also, da gab es ganz unterschiedliche Begegnungen, aber es gab eben Begegnungen, wo die Ereignisse von damals, also die Verhaftung, der Knast, bloß weil man sie erwischt hat oder weil sie angeschwärzt wurden, wo das heute noch ganz tief wirkt und wo Männer 80 in Tränen ausbrechen. Andere lachen drüber, die haben dann doch ihr Leben gelebt, aber werden dann doch nachdenklich, wenn sie erzählen müssen, 4 Wochen Einzelhaft im Jugendknast mit 16. Also da gab's alles.
In dem Film ist ja auch ein ehemaliger Richter zu sehen, der 6 Urteile in Bezug auf den Paragraphen 175 gesprochen hatte. Heute sagt er, diese Urteile seien verfassungswidrig gewesen.
Ich bin froh, dass jetzt endlich amtlich ist, dass die Behandlung der Homosexuellen auch in der Bundesrepublik grundgesetzwidrig war. Die Menschenwürde wurde angetastet. Meine Urteile waren verfassungswidrig.
Ja, die Urteile waren verfassungswidrig, sagt ein Richter, der damals Urteile gesprochen hat, nach dem Paragraphen 175. Wie haben die Protagonisten dieses Films, dieser Dokumentation damals das Leben, die Wirklichkeit in der Bundesrepublik erlebt?
Das war schon ein Klima der Angst, erwischt zu werden, von den Nachbarn angezeigt zu werden. Im Film ist es der eine 80-jährige Mann aus Gelnhausen, wird von der Mutter seines Ex-Freundes quasi angezeigt, weil dann hat man immer gleich die Notizbücher und Telefonbücher durchgeguckt und dann hat man alle Namen mal abgeklappert, der könnte auch noch schwul sein, der auch. Und man hatte auch Angst, erpresst zu werden. Viele, das muss man auch sagen, kamen mit der Situation nicht zurecht und haben ihrem Leben selber ein Ende gesetzt.
Ausdrücklich genannt werden im Paragraphen 175 nur Männer. Wie haben denn Frauen die Situation damals erlebt?
Also sie waren in der Tat nicht von diesem Paragraphen betroffen, obwohl es tatsächlich auch ein paar Urteile gibt, wo Frauen aufgrund des Paragraphen 175 verurteilt wurden. Aber da geht es wahrscheinlich um Kuppelei. Die waren eigentlich von diesem Paragraphen, auch wenn es übel klingt, diskriminiert, weil man wahrscheinlich einfach per se ihre Sexualität nicht ernst genommen hat. Die waren da, und zwar von Kaiserzeit bis Adenauer, bis Ende 60er, die waren dazu da, Kinder zu kriegen und Familie zu führen. Was aber nicht heißt, dass lesbische Frauen ein leichtes Leben gehabt haben. Die wurden genauso, wenn sie geoutet wurden, wurden sie diskriminiert. Wenn sie schon verheiratet und ein Kind hatten, wurde das Kind nicht ihnen zugesprochen. Es gab auch Frauen, die während der Nazizeit im KZ gelandet sind. Dann nicht, weil sie lesbisch waren, sondern da hieß es einfach asozial.
Hat es einen Unterschied gegeben in der Behandlung Homosexueller in Ostdeutschland und Westdeutschland?
Ja, ich finde schon, da hat die DDR das schon ein bisschen lockerer gesehen. Also die haben ja relativ schnell den Paragraphen dann wieder in die mildere Form abgeändert aus der Weimarer Zeit. Die wurden nicht verfolgt, aber es fand auch einfach nicht statt.
Man hat Homosexualität in der DDR eher ignoriert, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also natürlich hat auch die Stasi sich drum gekümmert, aber nie, und das muss man wirklich einfach sagen, nie bloß, weil jemand schwul war oder lesbisch, sondern immer, wenn es darum ging, die Person könnte noch irgendwie staatsgefährdend sein. Manche behaupten, dass wenn die DDR nicht gewesen wäre, hätten wir diesen Paragraphen wahrscheinlich jetzt noch. Also wir haben ja auch mit der damaligen Bundesjustizministerin gesprochen. Selbst die sagte, dass es auch 1994 ein Kraftakt war, das Ding loszuwerden.
Heute, vor 25 Jahren, wurde der Paragraph 175, auch Schwulenparagraph genannt, abgeschafft. Aus diesem Anlass habe ich mit Marco Giacopuzzi gesprochen. Er ist Autor eines Dokumentarfilms unter dem Titel Der Schwulenparagraph, Geschichte einer Verfolgung, produziert vom Hessischen Rundfunk. Ein Film, den Sie in der ARD-Mediathek abrufen können.
HR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Diskriminierung per Gesetz. Die Abschaffung des Schwulenparagraphen.
Heute, vor genau 25 Jahren, ist der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches abgeschafft worden und seitdem ist Homosexualität in Deutschland endgültig kein Straftatbestand mehr. Spätestens seitdem, aber auch schon lange vorher, hatte und hat sich viel geändert an der Einstellung gegenüber Schwulen und Lesben in unserer Gesellschaft. Es gibt allerdings Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass sich an der sexuellen Orientierung eines Menschen etwas ändern lasse und die entsprechende Therapien anbieten, sogenannte Konversionstherapien. Die meisten Wissenschaftler betrachten aber derartige Therapien als untauglich und die meisten in der Politik halten einen solchen Ansatz für unangebracht, verfehlt und schädlich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Konversionstherapien deshalb verbieten lassen. Aus Berlin berichtet Nadine Bader und sie beginnt mit einem Fallbeispiel.
Eine lesbische Frau bekommt im Rahmen einer allgemeinen Psychotherapie als Therapieziel empfohlen, ihre Homosexualität zu überwinden. Die Maßnahmen umfassen Lichttherapie und indoktrinierende Gespräche. Als ihr eine Elektroschockbehandlung vorgeschlagen wird, beendet die Frau die Therapie. Es sind Berichte solcher Betroffener, die Jörg Litwinschuh-Bartel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld kaum glauben kann. Er geht davon aus, dass an etwa 1000 Menschen pro Jahr solche sogenannten Konversionstherapien angewendet werden. Besonders drastisch seien die Fälle im religiös-fundamentalistischen Umfeld.
Das ist von Gebeten über viele andere Methoden bis hin sogar, dass noch Exorzismus praktiziert wird, also sogenannte Teufelsaustreibung.
Ein Verbot solcher Praktiken ist aus medizinischer Sicht geboten und rechtlich möglich. Zu dem Ergebnis kommen zwei wissenschaftliche Gutachten und eine Fachkommission, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Anfang April einberufen hatte.
Die Arbeit und die Ergebnisse der Kommission haben mich in meiner Haltung bestärkt. Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig.
Darüber sind sich Mediziner und Wissenschaftler längst einig. Auch darüber, dass sich sexuelle Orientierung nicht von außen verändern lässt. Die sogenannten Konversionstherapien können aber schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben, warnt Professor Per Brieken vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Für Depressivität, Angst, Suizidalität, also Selbstmordgedanken oder auch Versuche unternehmen. Daneben ganz wichtig auf gesellschaftlicher Ebene eine Förderung von Diskriminierung letztendlich über das Angebot solcher Interventionen.
Um solche Konversionstherapien verbieten zu können, müssen laut Professor Martin Burgi von der Ludwig-Maximilians-Universität München rechtlich zwei Dinge beachtet werden. Zunächst muss das Verbot einem öffentlichen Zweck dienen. Das ist der Fall, weil es darum geht, die Gesundheit der Betroffenen zu schützen. Zudem muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Das wäre aus Sicht des Juristen rechtlich möglich, sowohl als Ordnungswidrigkeit oder in bestimmten Fällen auch über die Einführung eines Straftatbestands.
Und zwar gegenüber Ärzten, psychologischen Psychotherapeuten, Heilpraktikern und gewerblichen Anbietern, weil bei dieser Gruppe der sogenannten Professionellen dieser Diskriminierungseffekt natürlich noch mal stärker ist, weil sie eine gesteigerte Autorität in Anspruch nehmen.
Bundesgesundheitsminister Spahn will sich noch vor der Sommerpause mit dem Bundesjustizministerium darüber abstimmen, in welchem Rahmen die sogenannten Konversionstherapien verboten werden sollen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Diskriminierung per Gesetz. Die Abschaffung des Schwulenparagraphen.
Seit 25 Jahren also ist Homosexualität in Deutschland endgültig kein Straftatbestand mehr. Auch sonst hat sich für Schwule und Lesben rechtlich vieles verbessert, bis hin zum Sommer 2017, denn seitdem sind auch gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Aber sind parallel zur rechtlichen Gleichstellung von Schwulen und Lesben mit Heteros auch Homophobie und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft auf dem Rückzug? Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Ulrich gesprochen, dem Pressesprecher des Deutschen Schwulen- und Lesbenverbandes. Herr Ulrich, wie lautet denn Ihr persönliches Fazit? Sind wir 25 Jahre nach Abschaffung des Paragraphen 175 ein Land, in dem Sie offen mit Ihrer Homosexualität umgehen können, ohne dabei mit Anfeindungen rechnen zu müssen?
Nein, leider noch nicht. Man kann natürlich sagen, dass in den letzten 25 Jahren enorm viel passiert ist an rechtlicher Gleichstellung, an Antidiskriminierungsgesetzen, an gesellschaftlicher Sichtbarkeit und sozusagen auch das Thema überhaupt in der Würdigung in der Presselandschaft zum Beispiel und auch im Politikbetrieb. Trotzdem nach wie vor weiß jede Lesbe oder jeder Schwule sehr genau, wann und wo er sie sich outet oder nicht outet, wo man das Händchen hält oder nicht, um sozusagen Diskriminierung aus dem Weg zu gehen. Diese Vorsichtsmaßnahmen gehören, glaube ich, nach wie vor zum Alltag in Deutschland.
Ihr Verband, der Verband der Schwulen und Lesben, spricht sich auch immer wieder gegen Homophobie am Arbeitsplatz aus. Mit welchen Problemen sind Homosexuelle denn im Büro, auf der Baustelle oder an welchem Arbeitsplatz auch immer konfrontiert?
Na, da geht es vor allen Dingen natürlich um sozusagen Alltagshomophobie oder um eine gesellschaftliche Akzeptanz, die man ja auch schwer verordnen kann. Mir ist dabei immer noch mal so ein bisschen auch wichtig zu sagen, was hat sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz zu suchen? Würde man ja vielleicht erstmal denken, nichts, und das ist durchaus auch richtig. Aber heterosexuelle Menschen merken meistens gar nicht, wann sie über ihre sexuelle Orientierung sprechen, wie selbstverständlich. Und gerade im Büro zum Beispiel beim Smalltalk, mit wem war ich gestern im Kino, mit wem wohne ich zusammen, mit wem war ich im Urlaub. Und das ist mir immer noch mal sozusagen auch wichtig, um um zu zeigen, wie sehr das eigentlich auch zum Büroalltag gehört, über sich und seine Partnerschaften zu sprechen.
Und Homosexuelle machen die Erfahrung, dass sie das an ihrem Arbeitsplatz nicht machen können, ohne dass das irgendwelche Kommentare nach sich zieht?
Die überlegen sich das auf jeden Fall mehrmals. Und es gibt sozusagen nach wie vor Studien dazu, dass ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland das vermeidet. Es gibt eine Studie Diskriminierung am Arbeitsplatz, Coming Out im Office, die gezeigt haben, dass es einerseits immer mehr Lesben und Schwule gibt, die auch sichtbar am Arbeitsplatz sein wollen, die das nicht einsehen, sich dann in irgendeiner Form schämen zu müssen oder verstecken zu wollen. Und gleichzeitig haben wir aber auch mit dieser starken Sichtbarkeit natürlich erst recht dann auch die Möglichkeit, dass Arbeitskolleginnen negativ reagieren, dass Vorgesetzte einen übergehen bei Beförderungen oder bis hin auch zu Fällen, die ganz klar ins Antidiskriminierungsgesetz fallen oder sogar an die Strafbarkeit.
Gibt es Branchen, in denen solche homophoben Anfeindungen, Diskriminierungen, wie Sie sie gerade geschildert haben, am Arbeitsplatz besonders häufig vorkommen?
Die Studie, die ich gerade zitiert habe, macht es eher nicht. Also es gibt Branchen, in denen sozusagen sehr traditionelle Geschlechternormen noch zum Anforderungsprofil gehören. Dort kann man sagen, dass Lesben und Schwule eher nicht so gern gesehen sind. Und was wir auch noch mal haben, ist, dass vor allen Dingen größere und internationale Unternehmen sich oftmals sehr im Diversity-Bereich schon bemühen und sagen, wir können es uns nicht leisten, dass unsere ArbeitnehmerInnen sich da unwohl am Arbeitsplatz fühlen und mit dem Gedanken eigentlich nicht bei der Arbeit sind, sondern darüber, ob sie vielleicht gemobbt werden oder diskriminiert werden, wenn sie das sagen. Insofern sind das ungefähr so zwei, ich sag mal, Faktoren, die durchaus einen Einfluss darauf haben, wie es am Arbeitsplatz zugeht.
Ist Homophobie eigentlich auch vom Wohnort abhängig? Unterscheiden sich zum Beispiel Großstädte auch in dieser Hinsicht von ländlichen Regionen?
Man sagt immer so, dass gerade der ländliche Raum weniger Akzeptanz vielleicht zeigt, gerade weil es da auch weniger sichtbares lesbisches und schwules Leben gibt, während in größeren Städten Leute eher gewohnt sind, Lesben und Schwule auch zu sehen auf der Straße, wenn sie Händchen halten, beziehungsweise da einfach auch eine sichtbare Infrastruktur vorliegt. Insofern ist das immer so ein, ich sag mal, Faktor Stadt-Land, der durchaus dazu führt, wo es mehr Vorbehalte gibt. Vor allen Dingen, weil viele Lesben und Schwule nach wie vor auch gerade den ländlichen Raum verlassen, um in der Großstadt offen leben zu können.
Ihr Bundesverband setzt sich ein für die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen. Gleichberechtigung ist, wie das Wort ja auch schon andeutet, ein rechtlicher Begriff. Was bleibt denn auf der rechtlichen Ebene aus Ihrer Sicht noch zu tun für die Politik in Deutschland? Was wünschen Sie sich?
Wir haben natürlich vor allen Dingen auf dem Schirm das fehlende Diskriminierungsverbot im Grundgesetz. Also Artikel 3 Absatz 3 hat nach wie vor nicht das Merkmal der sexuellen Orientierung, wegen dem nicht diskriminiert werden darf. Da fordern wir die Ergänzung gerade im Hinblick auf 70 Jahre Grundgesetz. Und die Geschichte von Paragraf 175 hat ja auch gezeigt, dass dieses Grundgesetz es in dieser Version nicht geschafft hat, Lesben und Schwule vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Wir haben nach wie vor den Fall, dass wenn zwei Frauen miteinander verheiratet sind und eine von beiden das Kind bekommt, dass ihre Ehefrau den Prozess der Stiefkinderadoption durchlaufen muss, also ein Jahr sich prüfen lassen muss, damit sie überhaupt als Elternteil anerkannt wird. Auch da fordern wir Nachbesserung. Und wir haben natürlich auch den ganzen Topos der Konversionstherapien, die nach wie vor in Deutschland ja auch nicht verboten sind.
Sagt Markus Ulrich, Pressesprecher des Deutschen Schwulen- und Lesbenverbandes. Gesprochen haben wir auf den Tag genau 25 Jahre, nachdem der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches abgeschafft wurde und Homosexualität aufgehört hat, ein Straftatbestand zu sein. Diesem Jahrestag ist heute Nachmittag das Thema hier in HR Info gewidmet. Und an diesem Jahrestag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nun Schritte unternommen, die von Markus Ulrich vorhin erwähnten Konversionstherapien zu verbieten, weil die meisten in Politik und Wissenschaft jeden Versuch, die sexuelle Orientierung eines Menschen therapieren zu wollen, nicht nur für abwegig, sondern auch für schädlich halten.
HR Info. Kommentar.
Von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Bader.
Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig. Eine vermeintlich banale Aussage im Jahr 2019. Erstaunlich, dass der Bundesgesundheitsminister sich genötigt fühlt, diese Aussage so sehr zu betonen. Das zeigt, dass die Bundesregierung in Bezug auf die schädlichen sogenannten Konversionstherapien bis vor kurzem geschlafen hat. Jens Spahns Vorgänger Hermann Gröhe sah keinen Anlass, aktiv zu werden. In einer Begründung der Bundesregierung von vor gut zwei Jahren heißt es, das sei Sache der Ärztekammern. Ein Irrtum, wenn es sich um vermeintliche Therapeuten aus dem religiös-fundamentalistischen Umfeld handelt. Die Folge? Noch heute kommt es in Deutschland in rund 1000 Fällen pro Jahr vor, dass versucht wird, homosexuelle Menschen durch fragwürdige Methoden umzuerziehen. Dazu gehören indoktrinierende Gespräche, Elektroschockbehandlung bis hin zu Exorzismus, also Teufelsaustreibung. Die Folgen können dramatisch sein, von Angst, Depressionen, Isolation bis hin zu Suizidgedanken. Längst überfällig, dass der Bundesgesundheitsminister dem nun ein Ende bereiten möchte. Jens Spahn tut gut daran, vor allem Minderjährige vor solchen Praktiken zu schützen. Und er hat recht, wenn er solche Praktiken in bestimmten Fällen nicht nur als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat einstufen möchte. Schließlich geht es um wichtige Grundrechte, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und allen voran das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Spahns Gesetzentwurf muss nun schleunigst folgen. Damit alle, die homosexuelle Menschen mit unwirksamen und gefährlichen Praktiken umpolen wollen, in Deutschland endlich bestraft werden.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.